Abhisvado vyambichachutabhyam taramena dharma paribhavisetum duryodhano tapyata yatsambhayam samraja lakshmya vijayanukritya. Lass mich auch wissen, ob Maharaj Yudhishthira jetzt das Königreich nach religiösen Grundsätzen mit Achtung vor dem Vater Religion erhält. Vormals brannte Duryodhana von Neid, weil Yudhishthira von den Armen Krishnas und Arjunas beschützt wurde, als seien es seine eigenen Arme. Erläuterung: Maharaj Yudhishthira war das Sinnbild der Religion. Als er sein Königreich mit Sri Krishna und Arjunas Hilfe regierte, übertraf der Reichtum seines Königreiches alle Vorstellungen von Reichtum des himmlischen Königreiches. Seine eigentlichen Arme waren Sri Krishna und Arjuna. Und so übertraf er den Reichtum eines jeden. Duryodhana, der ihn um diesen Reichtum beneidete, entwarf viele Pläne, um Yudhishthira in Schwierigkeiten zu bringen. Und schließlich kam es zur Schlacht von Kurukshetra. Nach der Schlacht von Kurukshetra war es Maharaj Yudhishthira erneut vergönnt, sein rechtmäßiges Königreich zu regieren. Und er sorgte sich wieder dafür, dass die Grundsätze, die Religion zu ehren und zu achten, eingehalten wurden. Das ist das Wunderbare an einem Königreich, das von einem frommen König wie Maharaj Yudhishthira regiert wird. So, hier hören wir von den Qualitäten Yudhishthiras. Dem idealen König, aber die erklärte Erläuterung. So, das sind die Worte hier von Vidura. Vidura fragt Uddhava nach dem Schicksal und seiner Familie, weil Vidura das Haus verlassen hat, das Königshaus verlassen hat. Nun hat er im Hause Dhritarashtras oder im Palast Dhritarashtras gelebt. Aber er war beleidigt worden von Duryodhana. Und er hatte das als eine ganz besondere Segnung Krishnas angesehen. Nur die Möglichkeit zu nutzen, alle Verstrickungen aufzugeben. Mit der Politik und so weiter. Und sich zurückzuziehen. Und sich ausschließlich mit dem himmelsfreien Dienst zu beschäftigen. Und so hat er verschiedene heilige Orte besucht. Und als er dann auf Uddhava traf, war sehr begierig zu hören, was inzwischen geschehen war, weil zu der Zeit war bereits die Schlacht von Kurukshetra geschlagen worden. Nur die Welt hatte sich verändert. Mahabharata heißt es das. Als die Pandavas das Haus, das Lack, wie sagt man, House of Luck, ne? Lackhaus, Schellack, im Deutschen Schellack. Ne? Das Lackhaus verlassen hatten, dass die Kuhs speziell gebaut hatten, um sie zu verbrennen. Weil sie auf ganz mysteriöse Weise im Grunde hatte Vidura sie davon unterrichtet, dass sie sehr vorsichtig sein sollten, wenn sie waren ermutigt worden. Sich zu, wie sagt man, zu vergnügen, sich zu ergötzen, in einem besonderen Haus, was gebaut worden war, zur Freude, zur Sinnenfreude sozusagen. Und als sie dann dieses Haus, oder als sie auf dem Weg waren in dieses Haus, hatte sie Vidura gewarnt. Nun hatte sie gewarnt, dass das Haus verbrannt werden wird. Und dass sie sich vorsehen sollten, dass sie nicht damit verbrannt werden wird. Und als sie deshalb dann in dieses Haus einzog, waren sie sehr, sehr wachsam. Und Vidura hatte ihnen auch jemanden geschickt, der einen Tunnel bauen sollte, um aus diesem Haus zu entkommen. Und als letztlich, sie wollten nicht darauf warten, dass die Kuhs das Feuer legten, sondern sie hatten ihren eigenen Plan. Erstmal hatten sie einen Tunnel ausgehoben. Und dann beschlossen sie, dann entschieden sie auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, das Haus zu verbrennen. Und durch die Arrangierung Krishnas, da wussten sie gar nichts von. Nun hatten sie vorher ein großes Fest gemacht, um und viele Leute eingeladen, um ihm Prasadam zu geben. Und da waren von allen Klassen, von allen sozialen Schichten, wie sagt man, von allen Gesellschaftsschichten, waren Menschen gekommen. Und so war auch eine Shudra-Frau gekommen mit ihren 5 Söhnen zum Essen. Und die hatte, ne, weil sie keine sehr feine Frau war, keine sehr feine Familie war, waren sie einfach, als sie gegessen haben, sich einfach hingelegt und haben geschlafen an der Stelle. Und kein Mensch wusste, dass diese Familie noch da war zu der Zeit, als sie entschlossen, das Haus abzubrennen. Ne, man kann also nicht sagen, dass die Pandavas was bewusst nur diese Familie ermordeten, ne, um sich selber zu retten. Und als das Haus abgebrannt war und sie durch den Tunnel entkommen waren, nur erstmal waren die Bewohner der Stadt waren außer sich. Sie verstanden sofort, dass das sicherlich der üble, wie sagt man, üble Plan, Duryodhana war. Und als sie dann, nachdem das Haus völlig abgebrannt war, durchsuchten sie die Überreste des Hauses und fanden die Knochen von einer Frau und den fünf Söhnen. Und sie sahen das als Beweis dafür, dass Kunti mit ihren 5 Söhnen, mit den Pandavas umgekommen waren. Und als die Pandavas aus dem Haus entkommen waren, lebten sie erstmal inkognito. Sodass jeder andere bis sie wirklich gestorben war. Und nach einiger Zeit schlossen sie Freundschaft mit Drupad, mit einem sehr mächtigen König. Und dieser, im Grunde war das dadurch gekommen, dass Arjuna und das Drupadi, die Tochter von Drupad, von Arjuna im Swayamvara gewonnen wurden. Es war eine sehr spezielle Arrangierung, wenn ich nicht weiter auf die Einzelheiten eingehe. Jedenfalls war dadurch plötzlich der Beweis erbracht worden, dass die Pandavas donnern. Sie waren wieder zurückgekehrt, und jetzt hatten sie Drupadi mitgenommen. Und dann letztlich waren sie, Drishtadyum, der hatte sie, hatte, ne, heißen, Mahabharata heißt es, dass, weil sie erschienen war als Brahmanas, dann konnte sie erst keiner identifizieren. Die einzigen beiden, die sie identifiziert konnten, waren Krishna und Balaram. Weil die waren auch beide erschienen im Swayamvaras und Drupadis. Und die Pandavas hatten Platz genommen unter den Brahmanas. So die Kshatriyas hatten sich bemüht, ne, das war so ein Wettspiel. Sie versucht dann den Vogel, das Auge des Vogels zu treffen, einen Holzvogel, der einen hohen Platz befestigt war und so weiter. Und als alle Kshatriyas aufgegeben hatten, war es nicht einmal, da war es ein Bogen, den musste der König oder der Prinz, der musste einen ganz bestimmten Bogen benutzen. Und das war ein riesiger Bogen, der war so schwer zu spannen, dass die meisten Kshatriyas daran scheiterten, überhaupt diesen Bogen zu spannen, überhaupt in die Hand zu nehmen. Und viele von ihnen, als sie bemühten, den Bogen zu spannen, wurden von dem Schlag des Bogens, wurden zu Boden geschlagen. Vor versammelter Mannschaft lagen sie und blamierten sich unheimlich. Und letztlich, als all diese Könige auf diese Weise sich blamiert hatten, kam Arjuna als Brahmana. Und keiner konnte ihn erkennen. Das ist Arjuna, eine große Kunst, sich zu verkleiden. Das ist auch eine vedische Kunst. Das könnt ihr zum Beispiel auch sehen in Künsten, die Krishna lernte, als er Brahmachari war im Ashram seines Gurus. Eine der Künste, die er lernte, war das Verkleiden, sich zu verkleiden. Anyway, so. Und als dann letztlich die Pandavas, Drupadi, die mitgenommen hatten, hatte Drishtadyumna, der Bruder von Drupadi, der hatte sie verfolgt, weil er wollte herausfinden, wer diesen mysteriösen Brahmanas war. Und so sah er nicht nur
wo sie hingingen, wo sie wohnten und so weiter, sondern er sah auch, dass Krishna und Balaram auch zu ihm kamen, heimlich, ja, mit ihm gemeinsam, um ihre Segnung hinzugeben. Und so ging er zurück und erklärte seinem Vater Drupa, offenbarte ihm die Identität, diese mysteriösen Brahmen. Und in dieser Weise gingen sie dann doch zurück, gaben sich zu erkennen, gaben sich Drupa zu erkennen. Und Drupa hat organisiert eine gewaltige Hochzeit zu haben, zu der große Persönlichkeit von allen teilen kann. Und als die Kurus davon hörten, dass die Pandavas wieder erschienen waren, entschied Dhritarashtra, jetzt sollten wir sie wieder einladen, wir sollten sie zurückholen, was ist letztlich Teil unserer eigenen, Mitglieder unserer eigenen Familie. Und deshalb werden wir jetzt einladen, und er versprach, dass er den Pandavas das halbe Reich geben würde, das halbe Königreich. Das klang sehr gut, sehr nobel, sehr ehrlich, sehr nobel. Aber als sie dann zu dieser Hälfte gingen, war das alles Wüste. Das war völlig unbrauchbares Land. Und dann heißt es im Mahabharata, als sie da hingingen, da war überhaupt nichts. Aber sie gingen mit Krishna. Krishna ging. Und Krishna organisierte die Konstruktion eines riesigen, unglaublichen Palastes. Und das heißt, dass dieser Palast und die ganze Umgebung so unglaublich wohlgestaltet war, so anziehend war. Das heißt, im Mahabharata, das war erschien, als wäre es ein himmlischer Planet, diese Stadt. Und erschien alles ganz wunderbare Personen auch. Und von weit her heißt es, kamen viele Menschen, die unter Bödestier leben wollten. Und dann heißt es auch, dass eines Tages, oder dass auch Krishna Mayadhanava beorderte, wie sagt man, den Befehl gab, ein Versammlungshaus zu bauen für die Pandavas. Wo sie halt ihre Versammlung machten, wo sie ihre Audienzen gaben, die Bürger kamen, um ihre Könige zu sehen und so weiter. Das war ein sehr, sehr spezielles Versammlungshaus. Es war gewaltig und unglaublich opulent, unheimlich opulent ausgestattet. Und hier heißt es, dass in dem Moment, wo die Pandavas sich in dieser Weise etabliert haben, der König Yudhishthira, zum König wurde, wurde Duryodhana sehr, sehr neidisch. Man konnte einfach nicht tolerieren, dass die Pandavas in irgendeiner Weise erfolgt haben. Und wir sehen hier, Prabhupada erklärt, um das zusammenzufassen, erklärt der Prabhupada hier, dass dieser Neid Duryodhanas letztlich zum Krieg geführt hat. Und dass dieser, durch den Neid, das ganze Königreich, sein eigenes Königreich, beziehungsweise die ganze Dynastie praktisch zerstört wurde. Und dass letztlich nach der Schlacht nur die fünf Pandavas überlebten. Und ein paar Personen. Und das waren Millionen von Kshatriyas, die da angetreten waren auf der Schlacht, auf dem Schlachtfeld Kurukshetra. Also am Schluss blieben nur eine Handvoll. So hier ist Vidura sehr begierig, über seine Familie zu hören, weil er weiß, weil er davon überzeugt war, dass die Pandavas letztlich erfolgreich aus diesen ganzen Problemen hervorgehen. Weshalb? Weil sie Krishna auf ihrer Seite haben. Da gibt es ein anderes sehr schönes Beispiel in der Mahabharata, wo es vor der Schlacht hatte Krishna den Pandavas und den Kurus angeboten, ihnen entweder sein Reich zu geben, sein Heer zu geben, zur Verfügung zu stellen, seine persönliche Anwesenheit. Oder heißt es, als das Moment kam, dass er ihnen diesen Wunsch erfüllen wollte. Nun kam Duryodhana und kam Arjuna. oder Krishna zu sprechen. Und als sie reinkam, war Krishna in Yoga Nidra, sein Transzendentalschwung. Und Duryodhana setzte sich sofort zur Seite des Kopfes Krishna, weil er dachte, wenn Krishna die Augen aufmacht, dann wird der Erste, den er sieht, und dann werde ich da als Erste die Frage müssen, meine Bitte präsentieren. Oder meinen Wunsch präsentieren. Und Arjuna als Vaishnava, demütiger Vaishnava, suchte sofort bei den Lotusfüßen Krishna. So die Gottgeweihten nähern sich niemals Krishna. Direkt. Ja. Im Grunde sehr offensiv. Wie sagt man? Offensiv, sehr offensiv. Ja. So heißt zum Beispiel, man sollte es mir auch niemals direkt vor die Deity stellen. Ja. Man soll immer ein bisschen an die Seite stellen, respektvoll. Ja. Im Grunde sollten wir immer den großen Seelen Vortritt lassen, die wir brauchen. Ja. Anstatt uns vor Krishna aufzubauen. Das ist nicht so wichtig. Nur so, Duryodhana hatte aber kein Verständnis von der Position Krishnas. Er konnte nicht verstehen, also aufgrund seiner dämonischen Natur, konnte er nicht verstehen, dass Krishna Gott ist, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er hält Krishna für eine große Persönlichkeit, vielleicht für einen mystischen Yogi oder so ähnlich. Aber er konnte nicht verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Während Arjuna sehr wohl verstehen konnte, wer Krishna war. Weshalb? Weil das heißt, dass nur Gottgeweihte verstehen können, die Identität oder die Persönlichkeit Krishnas verstehen können. Nur wie es in der Bhagavad Gita heißt, nur dass man nur durch ungeteilte Hingabe zu Krishna in das Mysterium eindringen kann, das Verständnis des Krishnas. Und als dann Krishna plötzlich die Augen aufmacht, als sein Yoga Nidra erwachte, blickt er ganz natürlich, zu Arjuna. Und dann fragte Arjuna, so Arjuna, was kann ich für dich tun? Was möchtest du? Und Arjuna sagte, Krishna, ich möchte dich. Wähle dich aus, wie sagt man immer? Ich möchte dich. Und der Jonah dachte, was für ein Idiot. Kein Brett, nur kein. Kein Hirn. Ne? Ja. Und dadurch bekam er die ganze Streitmacht von Krishna. Alle wissen, dass wenn man Krishna auf seiner Seite hat, kann die Gegenseite kann noch so mächtig sein. Vielleicht sogar noch so wortgewandt sein oder noch so reich sein und noch so, was immer. Letztlich, wenn man Krishna auf seiner Seite hat, oder die Barmherzigkeit Krishnas auf seiner Seite, ist man immer erfolgreich. Mag sein, dass man vielleicht nicht mal äußerlich sehr erfolgreich ist. Aber wenn man eine große Opulenz manifestiert. Aber wie Prabhupada uns erklärt hat, unseren Erfolg im Krishna-Bewusstsein messen wir nicht daran, wie viele Leute uns applaudieren, sondern unseren Erfolg messen wir daran, inwieweit wir unseren spirituellen Meister und Krishna zufriedenstellen. Selbst wenn die ganze Welt gegen uns ist. Wenn sie alle gegen uns sind. Wenn wir einfach nur versuchen, oder wenn wir unseren spirituellen Meister und Krishna zufriedenstellen, ist unser Leben ein Erfolg. Und klar, wir verstehen das, wenn man das schafft. Das im Grunde auch, dass es ganz natürlich auch an nichts mangelt. Es ist eine Frage von Zeit, dass Krishna einem noch alle Möglichkeiten gibt, die notwendig sind. Aber das sollte unser Leitprinzip sein, unser wichtigstes Prinzip, dass wir Guru und Gauranga, den spirituellen Meister Krishna zu finden. Das haben wir heute Morgen gelesen im Gebet zum spirituellen Meister. Das ist ein sehr schönes Gebet, sehr bedeutungsvoll. Wie wir schon oft erklärt haben, wir sollen diese Gebete kennen, die Bedeutung dieser Gebete kennen. Wo sollen diese Gebete singen wie die Papageien? Klar, es sind auch Reinigen, Gebete, was ja transzendental sind. Aber es haben mehr Effekt, wenn mehr Verwirklichung da ist. So diese die Zufriedenstellung des spirituellen Meisters, die Zufriedenstellung Krishnas oder Zufriedenstellung Krishnas durch das Medium des spirituellen Meisters ist die Perfektion des Lebens. So, um wieder zum Thema zurückzukommen. Nur hier werden die Qualitäten Yudhishthiras beschrieben. Ein Name Yudhishthira ist auch Ajatashatru. Wir haben einen Devotee in Deutschland gehabt, der hieß Ajatashatru. Vielleicht nicht jemand von uns. Schüler von Paar gewesen. Das war ein Maler, der im Schloss Rellers noch eine Bilder gemacht hat. Sehr schöne Bilder. So, Ajatashatru bedeutet jemand, der keine Feinde hat. Ajatashatru war eine der Qualitäten, die von Kapila Muni beschrieben werden. Im Srimad Bhagavatam, im dritten Kanto, da heißt es Titikshava Kanunika Sulila Sarvadehina. Ajatashatrava Shanta, Ashantim, Shadava, Sadhubhushana. Nur werden die Qualitäten eines Sadhus beschrieben. Nun, der Bhagavad-Gita sagt Krishna, dass er erscheint, um die Sadhus, um die Heiligen zu beschützen und die Dämonen zu vernichten. Das ist interessant. Was sind Sadhus? Sadhus sind nicht einfach nur Personen, die sich mit dem Dodi, wie sagt man, in Safran kleiden. Oder die sich mit Tilak schmücken und so weiter. Das sind zwar auch, das sind alles Symbole, äußere, wie sagt man, äußere Kennzeichen. Aber der wirkliche Schmuck, Bhushana, die wirklichen Ornamente, die wirklichen Schmuckstücke eines Gottgeweihten sind nicht nur so sein. Das Äußere, sondern seine Qualitäten. Titikshava. Titikshava bedeutet es ein Vaishnava oder ein Sadhu, Toleranz. Das sind alle möglichen Adversities, wie sagt man Adversity?
Widrig.
Alle
Umstände.
Ja, alles, alle Umstände tolerieren. Ob er gelobt wird, oder ob er, wie sagt man, verwünscht wird, oder sagt man, oder beleidigt wird. Das ist Toleranz. Ich habe Paul dazu erklärt, dass wenn man sein Leben Krishna weiht, gibt es automatisch Opposition. Kann man nicht erwarten, dass alle mit einem übereinstimmen oder dass alle einen loben. Automatisch gibt es Opposition. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati hat sogar mal geäußert, dass wenn Opposition da ist, ist es ein Zeichen von Erfolg. Es ist ein Zeichen von Erfolg, Zeichen von Erfolg. Predigtmission. Das heißt, mit anderen Worten, dass wir uns ernst nehmen. So, der Tikshava, man muss lernen, als Yodi muss man es lernen, sehr tolerant zu sein. Kadunika, man sollte sehr barmherzig sein. Das heißt, ein Sadhu ist sehr barmherzig. Und dann Kadunika, Suridam Sarvadehina bedeutet das. Suridam bedeutet ein wohlmeinender Freund. Dass man einem der wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Ohne zu unterscheiden. Bereit ist, die Barmherzigkeit Krishnas überall zu vertragen. Sehr wichtige Qualität, nur die man als Sankirtan-Devote entwickeln muss. Dass man ohne Diskrimination, ohne die Menschen zu diskriminieren, in die Barmherzigkeit Krishnas. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich anfing, Bücher zu verteilen, war die Verwirklichung, dass es erstaunlich war, dass Menschen die Bücher nahmen, von denen ich gar nicht erwartete, dass sie Bücher nahmen. Und von den Leuten, von denen ich dachte, dass sie Bücher ganz sicher nehmen, dass sie manchmal gar nicht nahmen und sogar dagegen waren. Zum Beispiel, als ich anfing, Sankirtan zu machen, habe ich mir gedacht, dass die Leute, die so die gleiche Mentalität hatten wie wir, bevor wir die Bodhis wurden, dass die ganz bestimmt das akzeptieren. Und jeder Sankirtan, die Bodhi, hat die Erfahrung. Und das ist manchmal sehr enttäuschend, und nicht enttäuschend, aber erstaunlich ist, so die Reaktion zu sehen. Das ist auch im Grunde auch eine Arrangierung von Krishna gewesen. Ist man losgelöst. So, man muss. Sadhu ist bereit, allen die Barmherzigkeit zu geben. Der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Und er sollte sich nicht verstricken mit unnötigen oder mit äußerlichen Wohltätigkeiten. Sondern er sollte zur Essenz kommen. Er sollte verstehen, was die Ursprung oder was das eigentliche Leid ist. was die ursprüngliche Ursache all unserer Verstrickung, all unseres Leids ist, dass wir den von Krishna abgewandt haben. Und dass die Lösung zu all diesen Problemen halt daran besteht, dass wir irgendwie die Lebewesen oder die bedingten Seelen wieder mit Krishna verbinden. Das ist wirklich eine Wohltätigkeit. So wie dann Salud Ajatkashat Tava, dass der Salud keine Feinde hat. Das heißt, er sieht keinen anderen als Feind. Obgleich, wenn man ein Sadhu ist oder wenn man ein Vaishnava wird, dann wissen wir alle, dass so wie man manchmal, allein dass man einfach nur irgendwo erscheint, scheiden sich sofort, ne? Polarisieren sich die Leute. Einige finden das gut, ne? Und andere, ich fange an zu zittern und werde nervös und kann das einfach nicht tolerieren, dass man existiert. Für die ist einfach wie nur ein Vaishnava ein das personifizierte Vergehen. Ja, so, das ist, man muss einfach lernen, gleichmütig zu sein, ja, tolerant zu sein und sich trotzdem bemühen. Ein Lebewesen, die Barmherzigkeit der Paramus, Chaitanya Paramus. Und dann hat das geschafft, aber Shantim. Ja, Shantim bedeutet, dass man friedlich sein sollte. Ja, das heißt mit anderen Worten, ein Sadhu ist keine launische Person, die so hin und her gerissen wird von ihren, wie sagt man, von ihren Emotionen. Ja. Da gibt es einen sehr schönen Ausdruck im Deutschen. Ja, zum Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Von wem kommt das? Das ist ein bekannter Ausdruck, von irgendeinem deutschen Dichter, glaube ich. Zum Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das heißt, wenn wir keinen Erfolg haben, oder wenn wir sogar beschimpft werden auf der Straße, oder wenn uns jemand die Bücher klauen, dass wir uns nicht aus der Fassung bringen. Und wir wissen, so wie wir uns aus der Fassung bringen, zornig werden, in die Falle Mayas gehen, diese Prüfung nicht bestehen, und wir gestört sind, werden wir für einige Zeit nutzlos und niemand zu uns. Schande. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man immer einen fixierten Geist hat, verschiedenen Verstand hat. Und wie kann man friedlich werden? Da haben wir gerade vor ein paar Tagen darüber gesprochen, wie der Geist alles mal in Hand hat. Die vollkommene Form, wie wir unseren Geist friedlich machen, wie sagt man? Fixieren, friedlich machen, ist ein gutes Wort. Das Chanten von Hare Krishna, gute Runden zu chanten, frühmorgens aufzustehen, um den Geist zu beschäftigen mit den transzendentalen Lautsprechern, mit Scharen und Kirtanern. Und in dieser Weise wird der Geist ganz automatisch friedlich. Und dann Sadhava bedeutet, dass ein Sadhu immer auf der Grundlage der Shastras handelt. Das heißt, dass nicht spekuliert, immer auf der Grundlage der Shastras. Guru, Sadhu, Shastra, Guru handelt. Nicht spekuliert, wenn er nicht weiß, was er ehrlich ist und sagt, das weiß ich nicht. Anstatt zu spekulieren. Ja, es könnte sein, dass, und es könnte sein, dass nicht, und es könnte sein, dass doch. Ja. In der Weise nur lösen wir kein Problem. Sondern wir wollten verstehen, was die Shastras sozusagen, was die Philosophie ist. Wir sollen die Shastras so präsentieren, wie sie sind. So, dann heißt es, nur diese Qualitäten sind die ganz natürlich, oder sind die Schmuckstücke. Bhushana. Sadhu Bhushana sind die Schmuckstücke eines Sadhus. So diese Beschreibung gibt uns Kapila Muni zu einem Sadhu. Und Srila Prabhupada erklärt auch dazu, dass andere Qualitäten eines Sadhus ist, wie es in der Bhagavad Gita heißt, Vitya Vinaya Sampane Brahmane Gavihashtuni Sunin Chaivas Bhakicha Pandita Samadhas. Das ist nämlich eine, wie sagt man, eine gleiche, wie sagt man, Gleichsicht, wie sagt man das? Eine gleiche Sicht. Dass alle Lebewesen als Teile Krishnas sind. Nicht sich verwehren lässt oder beeinflussen lässt von den anderen äußeren Erscheinungsformen. Ja, wo es eine Kuh ist, ein Hund ist, oder ein Parier, ein Kastenlose, oder ein Mann, wie sagt man, ein Gentle, ein freundlicher Brahmana ist, der Vidya Vinaya ist, derjenige, der die Wahrheit sieht, sollte verstehen, dass das Lebewesen in den Körper ist, dass es spirituelle Seele ist und als solches ein Teil Krishna ist. So, das ist die Ebene. Sri Prabhupada hat oft erklärt, dass wir zumindest als Gottgeweihte, oder zumindest sollten wir als Gottgeweihte uns auf die Ebene der Intelligenz bewegen. Das heißt, auf der Ebene der Reinheit. Wir sollen uns nicht leiten lassen von unserem Geist und unseren Sinn und von unseren Launen, sondern wir sollen immer versuchen, uns auf der Ebene transzendentalen Wissens und auf der Intelligenz zu halten. Wir sehen, das ist ganz praktisch. Wenn wir Gemeinschaft haben mit großen Seelen und wir erleben das, wie sie, wenn sie Entscheidungen fällen, wir alles sehr sorgfältig, wie sagt man? Sehr sorgfältig abgewogen. Ich kann mich davor an, zum Beispiel erinnern, als ich noch teilgenommen habe an den GBC-Meetings, das ist eine der Sachen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Längeren Probleme waren, dass die Gottgeweihten, diese älteren Gottgeweihten nicht gleich, wie sagt man gleich, spontan oder wie sagt man, effektiv, sagt man, effektiv, Entscheidungen gefällt. Und dann ist sehr, sehr sorgfältig abgewogen. Verschiedene Meinungen dazu gehört wurden. Und diese Meinungen waren so gut, wie sagt man, so gut überlegt, präsentiert, betrachtet, vorher sehr gut, abgewogen. Und letztlich wurde aus diesen verschiedenen Meinungen, verschiedenen Vorschlägen, dann die Essenz genommen und als Lösung angeboten. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deshalb in der vedischen Kultur, wenn Entscheidungen gefällt, richtige Entscheidungen gefällt wurden, da wurden normalerweise Brahmanas so angezogen. Die nicht nur transzendentales Wissen hatten, sondern die auch sehr ausgewogen waren. Die sehr friedlich waren und sich nicht durch Emotionen stören ließen. Sondern das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass wenn Brahmanas da sind, wenn der Kopf in Ordnung ist, der Gesellschaft richtig, wie haben wir restrukturiert, sagen wir es mal. Richtig. Da ist. Wenn der Kopf richtig funktioniert, und der Kopf Richtung gibt, dann sind auch automatisch alle anderen Glieder des sozialen Körpers richtig geordnet. Aber wenn der Kopf nicht richtig funktioniert, wenn die Brahmanas, keine wirklichen Brahmanas sind, nicht ausgeglichen sind, nicht friedlich sind, und nicht in der Lage sind, ihren Geist und ihre Sinne zu kontrollieren, vor allem, kann man nie zu richtigen Schlüssen kommen. Das Wichtigste ist, dass alle Schlüsse oder alle Entscheidungen gefällt werden auf der Grundlage des Schlusses. Und das sehen wir zum Beispiel auch am Verhalten von so großen Persönlichkeiten wie Vidura. Vidura war der Ratgeber Dhritarashtras. Und er war mit den drei Brüdern, mit den drei Söhnen, Pandus. Heißt es, war er ein Heiliger, ein Weiser. Und der Hof, oder seine Brüder und auch seine, wie sagt man sagen, und der ganze Hof respektierte Vidura sehr. Aufgrund seiner Weisheit, aufgrund seiner Reinheit. So, das sieht man überall, wenn man die Bildschriften lesen oder auch das Mahabharata, verschiedene historische Begebenheiten lesen und Shastras. Wir sehen immer wieder die Wichtigkeit der Brahman, der Ratschläge, die Brahmanas geben. Nur heißt zum Beispiel auch im Bhagavatam am Anfang im ersten Kanto, da wird sehr schön beschrieben, wie Parikshit Maharaj nur reist durchs Reich, um nach dem Rechten zu schauen. Und das heißt da, dass er begleitet wurde von den besten Brahmanas, nur von den qualifiziertesten Brahmanas, von den weisesten Brahmanas. Und Prabhupada erklärt dazu, dass zu der Zeit die Könige die Möglichkeit hatten, aus diesen Quellen zu schöpfen, dass sie hochgelehrte oder qualifizierte Brahmanas zur Seite hatten. Und dass diese Brahmanas auch völlig, wie sagt man, völlig neutral waren, losgelöst waren. Dass keine Personen waren, die man manipulieren konnte, oder die abhängig waren von irgendwelchen Gehältern oder Positionen oder dergleichen. Da heißt es in Vedenschriften heißt es, dass die Brahmanas normalerweise, wie heißt man, freiwillig in der Armut leben. Allein schon aus dem Grunde, um sich nicht beeinflussen zu lassen, um sich nicht abhängig zu machen. So, irgendwelche Fragen dazu? Kommentare von den anderen? Kommt über.
Ja. Das ist Spaß, dass der Gottgeweihte immer auf der Ebene der Intelligenz handeln sollte, um seine Geist und Sinne zu kontrollieren. Das habe ich mal kurz gehört, dass man das kann sich ja bemühen, aber letztendlich muss man irgendwie die Segel auch von Christen haben, sonst kann man das nicht machen. Stimmt das?
Aber auch zum Beispiel beim Reichen. Weiter braucht immer die Segel von Christen.
Auch bei dem Beispiel beim Judenstern, da war er auch sehr heilige Persönlichkeit, aber dann, als er das Glücksspiel angefangen hat, hat er es in Mahabharata gelesen, hat er nicht nur einmal gespielt, der irgendwie einfach am anderen gespielt haben und sieht so aus, als ob er die Intelligenz gar nicht mehr hatte. So. Einfach so ausgeliefert war. Das hat irgendwie unter Krishnas Plan oder so.
Das
ist
Geheimnis. Krishnas Plan. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Ne? Dass man sich nicht von. Dass man nicht von der Laune launisch handelt. Ja, dass man sehr, genau, dass man sehr vorsichtig abwägt. Nein, mich stört das nicht. Das sind einfach die Rumalber. Solange nicht so wie das sieht. No? Was wäre jetzt an der Punkt?
Geist und Sinne kontrollieren.
Ja,
wenn ich launisch habe.
Sehr wichtig. Ne, dass wir immer, dass wir uns auch mal beraten lassen, den Rat ne, von Shastras, wie haben wir es zu Rate ziehen, den Rat zu Rate ziehen. Noch eine Frage oder noch ein Kommentar? Did you understand the translation?
Yeah.
Cool.
So die normale Maya, die man immer die
normale Maya.
Also das bisschen Maya, was man halt nochmal mehr.
Bisschen nur?
Ja,
bist sicher, dass das ein bisschen ist?
Bisschen tief. Das befindet sich ja meistens noch.
Da gibt es ein bekanntes Gespräch mit Shri Prabhupada und mit Giriraj. Maharaj. Und das war ein Bauer in Bombay. Und dann hat er. Ja, manchmal bin ich in Maya. Und er sagt, Bravo, die Pupalen drehen mal den Kopf und sagt, manchmal! Das erinnert so ein bisschen an den Umstand, wo Arjuna sich Krishna hingibt. Und bei ihm Zufluss sucht und erklärt, dass er ohne seine Hilfe nicht weitermachen kann, dass er ein Süder werden will. Und er, anstatt dass Krishna sagt, ach Arjuna, sei doch nicht so, steh doch auf und sei doch nicht so demütig. Ne? Sondern Krishna sagt, ja, sprichst gelehrte Worte, du bist ein Dummkopf. Dass Krishna, obwohl Arjuna schon ne, sich erstmal humbelt, so, dass man so die gedemütigt hat vor Krishna. Nur sagt man gedemütigt, ne? Erniedrigt sein. Und Krishna ihn noch tief. Anyway, ich habe die keine Ausreden.
Die Maya ist immer groß, aber meistens, das merke ich bei mir, ist es auf der Ebene des Geistes und der Sinne, sondern dass die Sinne halt die genießen wollen und dass der Geist genießen will. Aber es kann man auch, wenn man merkt, dass es langsam auf die Ebene der Intelligenz geht, dass man so dass die Philosophie anfängt rauszumachen, dass man das so rechtfertigen versucht und andere, die nicht in der Maya sind, noch schlechter denkt als man selbst. Was kann man dann tun?
Was kann man tun? Man muss irgendwo anfangen. Man kann nicht gleich die höchste Ebene sprechen. Man muss irgendwo anfangen. Krishna ist ja bedeutend, dass es eine konstante Bemühung ist. Wir versuchen das halt immer besser und besser und besser zu machen. Jetzt, wo du davon sprichst, nur was kann man tun? Ich habe mich erinnert, Prabhupada hat mal erklärt, wie es in meinem bekannte Ausgabe von Prabhupada sagt, die beste Form, den Verstand zu kontrollieren, ist, dass man den Verstand dazu benutzt, Mittel und Wege herauszufinden, wie man Krishna Muslim verbreiten kann. Das ist die beste Form, den Verstand zu kontrollieren. Interessant. Im Grunde ist das so, wie sagt man, so ein weites Feld. Wenn man sich damit beschäftigt, ist der Verstand wirklich so viele Dinge, die man denken muss. Oder? Wenn man das nicht tut, dann kann man so viele andere Sachen denken. Das wird halt schwierig. Wir sehen das. Je mehr man sich bemüht, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, je mehr man sich bemüht, anderen Gutes zu tun oder Krishna-Bewusstsein zu geben, je mehr wird man auch von Krishna-Bewusstsein bekommen. Oder man wird inspiriert im Krishna-Bewusstsein. Und je mehr man an sich selber denkt und seine eigenen Probleme rumschustert, sind dann die Probleme weniger und mehr. Nach dem Prinzip im Prabhupada gesagt, mit dem Flicken. Wenn man setzt einen Flicken über den anderen Flicken, das wäre alles nur noch Flickwerk. Da gibt es ein anderes sehr schönes Beispiel. Noch gegeben habe, mit Fahrrad fahren. Man kann Fahrrad fahren. Ihr könnt alle Fahrrad fahren. So wie man Fahrrad fährt. Ja. Und man guckt immer nur auf die Pedalen und auf die Kette und auf die Speichen alles, dann gibt es einen Unfall. Ja. Aber wenn man Fahrrad fährt, wie fährt man Fahrrad? Indem man so weit guckt, ja. Man hält den Lenker fest und man guckt weit, man guckt nicht auf die Pedalen, sondern man guckt weit in die Ferne. In der gleichen Weise, je mehr man sich auf sich selber konzentriert, eher kommt man zu Bruch oder man versteckt sich. Und je weiter man den Horizont setzt, ne, dass man nämlich Krishna muss dann verbreiten und expandieren, mit Prabhupada hat ein gutes Beispiel dafür. Ne. Prabhupada hat immer big gedacht. Wie sagt man big? Big. Prabhupada hat nie gedacht, im Kleinen nur gedacht. Ne, sondern Prabhupada immer groß gedacht. Hat gedacht, die ganze Welt Krishnas. Seine Schüler überall hinzuschicken. Einer nach Japan, andere nach hier, andere nach, ne, weißt du. Ne? Heil Krishna. Eines Tages wirst du auch die Welt erobern, Krishna. Ja, so das ist das Problem. Ne? Je mehr wir nur an unsere eigenen Probleme zu lösen, je mehr werden wir verstrickt. Und je mehr wir uns in der Mission Shri Prabhupadas beschäftigen, je mehr werden wir mitgetragen. Ganz natürlich. Oder? Und wenn wir das nicht machen, ne? dann bevor wir nicht Krishna jemand anders. Wir sollen niemals denken, im Krishna wussten, dass wir unersetzlich sind. Haben wir gerade über gesprochen, ein paar Tage, dass man sehen kann, dass man einige Zeit Devotee ist. Dass wenn manchmal jemand geht, eine wichtige Person geht, dann machen wir es für einige Zeit, Verwirrung stiften, Schwäche und so weiter. Und in einiger Zeit sieht man, wie Krishna jemand anders bevormächtigt. Weil wir sind nicht mächtig, sondern wir sind bevormächtigt. Keiner von uns ist mächtig, selbst mächtig, sondern wir werden bevollmächtigt in Krishna. So, nur genau wie es heißt im Chaitanya Charitamrita, keiner kann Krishna Wissen verbreiten oder die Bewegung des Chandas der Heiligen Namen so verbreiten, ohne dass er Krishna Shakti hat, ohne dass er diese spezielle Segen, diese spirituelle Bevollmächtigung bekommt. Nur von Krishna und von Guru Parampara. Und wenn man selber das nicht tut, dann. Wir wissen, dass die Bewegung für Krishna Bewusstsein nach Vorhersagen der Shastras über die ganze Welt verbreitet wird. Dass man eines Tages überall den heiligen Namen hören wird. Oder dass er vorhersagt, ob er daran glaubt oder nicht. Das macht über einen holprigen Weg gehen. Wie sagt man? Holprigen Weg gehen. Als die Vorhersagen. Sollen wir das nicht schaffen, sollen wir schwach werden oder wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann wird Krishna jemand anders befördern. Und mir kommt das eher wie anders durch. Manifestiert sich in anderer Weise. Und deshalb sollen wir, ne, wenn wir das verstehen, sollen wir verstehen, dass eine große Barmherzigkeit, dass wir da teilnehmen dürfen. Dass wir nicht die Handelnden sind oder die, wie sagt man, die Ursache sind, die Kontrollierer sind. Sondern dass wir die Barmherzigkeit, die motivlose Barmherzigkeit bekommen, daran teilnehmen zu dürfen. Ne, genau wie in Zucht. Ne, der Zucht erfährt, ne, in eine bestimmte Richtung. Wir können zum Beispiel hier in Heidelberg ein Ticket kaufen und einen Zug fahren nach München. So ob wir aufsteigen oder nicht, der Zug, der fährt nach München. So wir können das nutzen. Wir können uns auf den Zug begeben und können den Zug benutzen, um nach München zu kommen. Aber der Zug ist nicht von uns abhängig. Wir können auch wieder absteigen. Wir können wieder aussteigen. Wir können irgendwo, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht mehr so gut aus hier. Nur auf dem Weg in Augsburg, glaube ich. Ne? Augsburg, Stuttgart liegt auf dem Weg. Wir können in Stuttgart aussteigen. Ja? Es gibt auch Leute, die steigen in Stuttgart zu und fahren bis Augsburg. Ja? Und wie Pavel erklärt hat, wenige fahren bis zum Ziel. Ja? Die meisten gehen irgendwie so, ne? Genauso auf der Autobahn. Es gibt so viele Autos, die in Richtung München fahren. Aber die meisten fahren nicht ganz bis München durch, sondern die fahren nur ein Stück und dann gehen sie bei Weichen. Wie heißt man denn?
In dieser Ausfahrt.
Ja, kommt ja eher wieder. Ne? Das ist die besondere Barmherzigkeit, dass wir die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen und uns zu deuten, Krishna wusste, da Fortschritt zu machen. Aber nicht von uns ab. Oder?
Erlaubt mir noch was dazu zu hinzufügen.
Ja.
Du hast gesagt, dass wir sollten dem Beispiel von Prabhupada folgen. Ich denke, Prabhupada hat uns zum Beispiel auch ein anderes Beispiel gegeben, dass er sich selbst sehr Krishna bewusst war, bevor er angefangen hat, Krishna Bewusstsein zu verbreiten. Und dass er auch seine Intelligenz benutzt hat, zum Beispiel die Schriften richtig gut zu studieren, bevor er Krishna Bewusstsein verbreitet hat. Der war nicht auf der Ebene von unserem Freund. Er hat sich schon sehr vorbereitet, bevor er diese Mission verbreitet hat. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir unsere Intelligenz benutzen können, den Ticket zu dem Zug zu kaufen, sozusagen, wenn wir auf den Zug tatsächlich richtig einsteigen können und
Nutzvoll,
nützlich, zum Ziel anzukommen.
Ja, ist richtig.
Und Prabhupada wollte auch so sehr, dass wir auch seine Bücher immer studieren und nicht nur verkaufen. Ich habe gestern noch so vieles drüber gelesen, deswegen. Das
hat so viel in meinem Kopf. Ja, aber im Grunde gesagt, dass die Bücher für die Jungs geschrieben haben. Speziell für die Mutter. Kannst du das machen? Ja. Ja, das ist ein anderer Punkt. Ne? Und da haben wir so viel zu lesen. Da haben wir keine Zeit, andere Sachen zu lesen. Ne? Das
ist
auch
gut so.
Ne? Ist gut so, ne? Ja, ich hab auch mal. Und wenn wir diese Bücher lesen, haben wir gestern auch darüber gesprochen, wenn wir diese Bücher lesen, dann verstehen wir, sehen wir die Dinge auch so, wie sie sind. Und wenn dann irgendwelche Attacken kommen oder irgendwelche Herausforderungen kommen, dann sind wir diesen Herausforderungen auch gewachsen. Du willst, ja, das ist nicht so. Arbeitet, was anders gesagt? Arbeitet das anders gesagt? Wie schaffst du das? Klär das anders. Und von dieser Weise werden wir beschützt sein, durch Wissen, oder?
Die wichtigsten Attacken kommen auf den eigenen Geist und Intelligenz.
Ja, ich spreche im Augenblick von anderen Attacken.
Ja, ich verstehe.
Und ich sehe, dass viele verwirrt werden durch diese Herausforderung. Tja.
Shreva Bhakti.
Jai.